Welt im Ohr, eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Leute im Labor.
Niemanden zurücklassen, lautet die Botschaft der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Der Weltzukunftsvertrag beruht auf einem Menschenrechtsansatz, mit dem sich die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet haben, die Umsetzung und die Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele, kurz SDGs, zu fördern und zu verwirklichen. Und wie die Integration und Durchsetzung der Entwicklungsziele in und durch die Wissenschaft gelingen kann, diskutieren wir jetzt. Sehr herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Radio- und Podcast-Reihe Welt im Ohr. Die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele bieten einen globalen politischen Rahmen für sozial-ökologische Transformationen. Welche Rolle spielen dabei die Universitäten und Hochschulen und was ist ihre Verantwortung, gesellschaftliche Veränderungsprozesse anzustoßen? Die Konferenz Wissenschaft im Wandel fand 2018 im Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft statt und wurde von der Allianz Nachhaltiger Universitäten in Kooperation mit der österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung, dem Runden Tisch Hochschulbildung global, der österreichischen Fachhochschulkonferenz sowie dem ÖAD, der österreichischen Agentur für Bildung und Internationalisierung, veranstaltet. Das Thema war die Frage, wie können Universitäten, wie kann der gesamte tertiäre Bildungssektor auf große globale Herausforderungen antworten oder einen Beitrag leisten? Und dazu braucht es einen Wandel innerhalb der Universitätssysteme, innerhalb von Bildungseinrichtungen, sowohl in der Forschung als auch Veränderungen in den Zugängen, die es in der Forschung gibt. Andererseits braucht es auch in der Lehre eine andere Ausbildung der Studierenden, um Antworten zu geben auf Herausforderungen, die vor uns stehen. Einige Antworten geben darauf folgende Interviewpartnerinnen: Andreas Altmann, Rektor vom MCI Innsbruck, Ruth Förster von der Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie, Peter Ivaniewicz, Kulturökologe und ehemals Bereichsleiter für Bildung für nachhaltige Entwicklung, heute im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung angesiedelt, die Meteorologin und Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb, unter anderem Mitbegründerin der Allianz Nachhaltiger Universitäten, Andreas Obrecht, Leiter der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im ÖAD, sowie
Margarita Langtaler von der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung.
Sie alle haben an der Konferenz Wissenschaft im Wandel 2018 teilgenommen.
Was es noch braucht, sagen jetzt Vertreterinnen vom tertiären Bildungssektor, von Politik, und die vorgetragen haben, diskutiert haben, dabei waren, mitgeholfen, mitgefördert haben.
Ich finde es großartig, dass eine derartige Konferenz stattfindet, weil sie unterschiedliche Stakeholder vernetzt, die unterschiedlichen Gruppierungen, die zu den Nachhaltigkeitszielsetzungen beitragen sollen. Das ist ja keine Zielsetzung, die isoliert auf das Thema Wissenschaft, Forschung und Studium fokussiert wäre, sondern das umfasst ja viele andere Bereiche und gesellschaftliche Gruppierungen, weswegen eine derartige Konferenz ausgesprochen wichtig und hilfreich sein kann. Und darum erwarte ich mir auch tatsächlich einiges. Das eine sind inhaltliche Anregungen, das zweite ist die Vernetzung und das dritte ist die Möglichkeit, politische Botschaften an die Bundesregierung bzw. an politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu richten, im konstruktiven Dialog gemeinsam Lösungen zu suchen.
Jeder, der sich jetzt entwickelt hat und zum Erwachsenen geworden ist, hat transformatives Lernen durchlaufen, sonst wäre er jetzt nicht hier. Und das sind eigentlich so Phasen, wo man merkt, dass man den eigenen Lebensstil und die eigenen Auffassungen total in Frage stellt. Es kann durch eine Krise ausgelöst werden. Also es gehört zum Leben. Was jetzt neu ist oder was spezifisch ist, ist das nutzbar zu machen, auch jetzt für die Lehre und auch für die gesellschaftliche Transformation. Und da geht es darum zu gucken, was sind so Auslöser, die mich dazu bringen, meine Lebensstile, meine Verhaltensmuster, mein Verständnis von der Welt in Frage zu stellen. Und man geht da meistens davon aus, dass das einerseits starke Irritationen sein müssten, also dass ich mit anderen Leuten, anderen Meinungen konfrontiert werde, die mich irgendwie dazu bringen, zu überlegen, was anders zu machen. Oder es sind wirklich persönliche Erfahrungen, die so einschneidend sind, dass man merkt, hey, so kann man nicht weitermachen. Ich habe eben ein Beispiel genannt. Man hat gesagt, Klimawandel ist für mich nicht relevant. Und dann plötzlich ist man von einer Naturkatastrophe heimgesucht und muss sich überlegen, hey, was hat denn das jetzt damit zu tun? Hat das was mit Klimawandel zu tun? Muss ich da vielleicht mal über die Bücher gehen? Und muss ich mich da entsprechend anders eintunen und andere Beurteilungskriterien anwenden? Manche Menschen, die schaffen es, eine Veränderung hinzukriegen, wenn sie zum Beispiel Informationen bekommen, weil für sie das wichtig ist, rationales Argumentieren und ihr Verhalten auf rationalen Argumenten auszurichten. Bei denen könnte es dann vielleicht ein bisschen weniger schmerzhaft sein. Aber grundsätzlich müssen sie sich vorstellen, man stellt sich ja selbst total in Frage. Also das, an was man bis jetzt geglaubt hat, stimmt plötzlich nicht mehr. Und das hat schon immer mit einer Irritation und auch mit unangenehmen Fühlen zu tun. Das Erste, was man ja so macht, ist Widerstand leisten, zu sagen, hey, das ist jetzt nicht wahr. Das kann nicht sein. Und das dann zu ändern. Und wie stark dann das Unangenehme sein muss, das ist dann die große Frage.
Die Allianz Nachhaltige Universitäten hat diese Konferenz organisiert, weil sie sieht, dass an den Universitäten zwar relativ viel passiert, aber es sind meistens kleine Gruppen und der Großteil der Universität arbeitet so weiter wie in den letzten 20, 30, 50, 100 Jahren. Und wir glauben, dass wir sehr rasch eine Transformation brauchen. Das zeigt uns die Entwicklung des Klimageschehens, das zeigt uns die soziale Frage. Das heißt, die Transformation ist etwas ganz Dringendes und dazu brauchen wir auch ein transformatives Lernen.
Wünschen würde ich mir als Ergebnis dieser Konferenz, dass wirklich österreichweit Hochschulen, von den Fachhochschulen bis zu den Universitäten, sich auf dieses Thema setzen, schauen, wie die SDGs, die Agenda 2030, umgesetzt werden kann, was ihre Rolle betrifft, welche Akteure dabei eigentlich auch gefordert sind. Das betrifft nicht nur die Lehre, die Forschung, sondern auch die Einrichtungen als ganze physische Objekte. Wie kann man hier etwas zur Umsetzung beitragen? Und da denke ich mir, ist es eben wichtig, dass man sich verständigen kann.
Den großen Wandel, den ich sehe, der ansteht, ist einfach, dass die Organisation und die Verknüpfung von unterschiedlichen Wissensinhalten und auch Disziplinen noch wesentlich wichtiger werden wird, als es heute bereits ist. Es wird grundsätzlich wichtiger werden, Wissen neu zu organisieren als einzeldisziplinäre Ergebnisse, denn das quantitative Wachstum der Wissensinhalte ist jetzt schon unüberschaubar. Das zeigen auch die Publikationen. 100.000 Akademiker, die alle schreiben und niemand liest mehr das, was geschrieben wird, weil das einfach nicht mehr quantitativ verkraftbar ist. Oder in einem Metapher ausgesprochen, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und es wird auch in der Wissenschaft und in den Wissenschaften wieder darum gehen, dass man den Wald sieht, nämlich die Wissenschaft selbst und deren Funktion für die Realisierung einer nachhaltigen, ökologischen, sozialen, kulturellen, auch politischen Lebensweise beizutragen. Die Begleitung der SDGs ist auch schon wieder durch die Wissenschaft gegeben. Und natürlich, wie du sagst, die große Frage ist, inwiefern dieser wissenschaftliche Anspruch von der Politik gefördert wird, weil ich kann die SDGs als Regelwerk nehmen und auf einer nationalpolitischen Ebene vollkommen vernachlässigen. Und das ist natürlich die Gefahr in einer Zeit, wo nationalistische und isolationistische Politiken wieder mehr werden, teilweise salonfähig werden, dass dann solche Regierungen auf so transnationale Regelwerke auf gut Deutsch pfeifen. Es ist nicht Aufgabe der Wissenschaft, dass sie jetzt Politik im eigentlichen Sinne betreibt. Das kann sie auch nicht. Da wäre sie wirklich überfordert. Aber ich glaube, was wichtig ist zu sehen, ist, dass gerade im Bereich der SDGs die Wissenschaft permissiv und transparent bleiben muss. Das heißt, sie muss in einer Sprache sprechen, die verstanden wird. Sie muss in Öffentlichkeitsforen gehen, die eben weiter sind als jetzt der klassische Wissenschaftsbetrieb. So wie wir auch bei der Konferenz geredet haben, Öffnung zu NGOs, Öffnung zur Zivilgesellschaft, zu allen gesellschaftlichen Gruppen, hinweisen, reden, Evidenz bringen, Fakten bringen, gute Beziehungen zu Medien haben, Wissenschaftskommunikation und so weiter. Also das ist alles wichtig. Sie muss sozusagen den Boden bereiten, dass die Informationen, die in den SDGs drinnen stecken, implizit, dass die verstanden werden und dass die angenommen werden. Ich glaube ja, es wird immer gesagt, naja, die SDGs, wenn wir auf die Straße rausgehen, wissen 9 von 10 Menschen nicht, was die SDGs sind. Solange sozusagen die Botschaften verstanden werden, die in den einzelnen SDGs drinnen sind, also solange die Leute Geschlechtergleichheit gut finden, solange die Leute gut finden, dass es Kampf gegen absolute Armut gibt, dass die Dekarbonisierung ein Ziel ist, solange die Leute die Ziele verinnerlicht haben, solange kann auch Politik gemacht werden damit. Da müssen sie nicht jetzt den Begriff SDGs im Kopf haben.
Es ist natürlich jetzt keine neue Diskussion, sondern ich würde mal meinen, eher auch eine, die es schon länger gibt oder immer wieder gibt, und zwar die Frage, ob Wissenschaft mehr oder weniger die reine Wissenschaft sein soll und sich sowas mit den Fragen der reinen Lehre und des reinen Erkenntnisgewinns beschäftigen soll oder ob eher Wissenschaft auch Verantwortung gegenüber Gesellschaft hat. Und vor dem Hintergrund eben wirklich globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Armut, Ungleichheit, Kriege und so weiter, ist halt die Überlegung, dass Wissenschaft sehr wohl große gesellschaftliche Verantwortung hat, wieder mal erstarkt. Und ich würde mal meinen, ein relativ wichtiger Treiber dafür sind schon die SDGs und die Agenda 2030, aber durchaus nicht der einzige. In Europa oder zumindest in Österreich kann ich das, glaube ich, ein bisschen beurteilen, die stärksten Impulse schon von der Nachhaltigkeitsdiskussion kommen, also im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit, die wahrscheinlich hier den Ruf nach einem Wandel in der Wissenschaft stärker beflügeln als andere Themen, wie zum Beispiel die Nord-Süd-Problematik oder Armut. Was meine Motivation war, bei der Konferenz mitzuarbeiten oder überhaupt, worin ich so quasi ein wichtiges Thema und eine wichtige Herausforderung sehe, das ist die Entwicklungsforschung, jetzt einmal im weitesten Sinn gesprochen, in der Hochschullandschaft auf Österreich bezogen zu stärken. Und ich bin auch etwas besorgt. Mein Eindruck ist so quasi, dass hier es eine gewisse Dynamik gibt, die sich rund um die SDGs aufgebaut hat. An einigen Universitäten recht viel Initiative dazu auch stattfindet. Oder es ist natürlich immer relativ, aber es gibt Aktivitäten, es gibt Dynamiken. Und mir kommt aber vor, dass es hier eben vor allem um die ökologische Nachhaltigkeit geht und Themen, die den globalen Süden betreffen, die Entwicklung betreffen, relativ in den Hintergrund treten. Und das halte ich für sehr schade, weil ja die Agenda 2030 und die SDGs von nachhaltiger Entwicklung sprechen. Das ist die Fusion des UN-Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsprogramms oder der großen internationalen Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsinitiativen. Und die globalen Probleme sind auch jetzt jenseits der normativen Rahmengebung durch die UNO sicher nur mit einem globalen Blickwinkel lösbar. Also man kann hier gar nicht nur an einer Schraube drehen. Aber diese große Frage der Nord-Süd-Beziehungen, die wird eben hier nicht prioritär behandelt und sehe ich auch als unsere Aufgabe, diese Fragestellung einzubringen in die österreichische Diskussion und hier die Kräfte zu stärken, die in Österreich zu diesen Themen forschen. In den SDGs, das ist eine globale Agenda, die alle unterzeichnenden Staaten in die Pflicht nimmt und so auch Österreich. Das ist einerseits ein Vorteil, weil es viel mehr mediale und fachliche Aufmerksamkeit gibt. Politische Aufmerksamkeit gibt es sowieso relativ wenig, aber immerhin noch ein bisschen mehr als für die Millenniumsziele. Das Risiko, das ein bisschen mitschwingt, ist eben dann, dass es dann in der österreichischen Diskussion darum geht, dass Österreich diese Ziele erfüllt. Das ist ja an sich auch gut. Aber eben auch hier der Entwicklungsaspekt zurücktritt.
qualidade, meu irmão. Evitando confusão, somente a fim de esclarecer. Somente a fim de esclarecer, evitando confusão. Não venha me falar nessa discriminação, porque a discriminação não vai falar o que deve ser. E sendo não será o mesmo quanto deve se fazer. Quero que viaje nessa minha toda hora. Se ligue a minha cabeça, vive a mais de 1000 por hora. Tudo nasceu, tudo nasceu. Foi lá na África que tudo nasceu. Tudo nasceu, tudo nasceu. Foi lá na África que tudo nasceu. E de repentemente na viagem a 1000 por hora, dei um pulo na colina e quem vi? Nossa Senhora. Depois lá no Rio, na Baía da Guanabara, o Cristo me abriu os braços, me chamou pra cair fora. Parei pra imaginar que sou um cara de sorte. Quando vim a realidade, já estava em Nova York, mudando todo aquele movimento da cidade. Sabe quem tava chorando? A estátua da liberdade. Tudo nasceu, tudo nasceu. Foi lá na África que tudo nasceu. Tudo nasceu, nasceu. Foi lá na África que tudo nasceu. Tchau, fui-me embora, pois queria ver Madonna como estava 1000 por hora. Vacilei e fui pra Roma. Vi aquele monumento e um velho ali sentado. Me disseram que era o Papa engraxando seu sapato. Depois de tudo isso é que fiquei mais contente. Fui pra África Unida, é o novo continente. Falei com o seu Mandela, ele aí que se ligou. Que a galera tá feliz, pouco apartado se mandou. Se mandou foi uma zorra, me disseram que morreu. Fugiu da negra raça, onde o swing nasceu. Tudo nasceu, tudo nasceu. Foi lá na África que tudo nasceu. Tudo nasceu, tudo nasceu. Foi lá na África que tudo nasceu. Reggae, ragamuffin, hip hop, pop soul. Disca samba, reggae, bossa, salsa, funk, rock and roll. Maculele, maracatu, capoeira regional. São mistura da mãe África no país tropical. Reggae, ragamuffin, hip hop, pop soul. Disca samba, reggae, bossa, salsa, funk, rock and roll. Maculele, maracatu, capoeira regional. São mistura da mãe África no país tropical. Tudo nasceu, tudo nasceu. Foi lá na África que tudo nasceu. Tudo nasceu, tudo nasceu. Foi lá na África que tudo nasceu. Tudo nasceu, tudo nasceu. Foi lá na África que tudo nasceu. Tudo nasceu, tudo nasceu. Foi lá na África que tudo nasceu. África. 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 Foi lá na África que tudo nasceu.
Laut UNESCO, Institut für Statistik, sind weniger als 30% der Forschenden auf der Welt weiblich. Die Daten zeigen auch, in welchem Umfang sie im akademischen Sektor sowie in ihren Forschungsbereichen arbeiten. Für die Kluft zwischen den Geschlechtern gibt es zahlreiche Gründe. Von Bildungswegen bis hin zu sozialen Faktoren wie Familiengründung, Unterstützung durch die Familie oder auch die Arbeitsplatzumgebung. Laut einer Eurostat-Erhebung sind 15% aller internationalen Studierenden in der EU aus Afrika. Und ihr Anteil wird sich bis 2030 verdoppeln, so die UNESCO. In Österreich sind ein Viertel der internationalen Studierenden aus dem sogenannten globalen Süden. Die Aufnahme von Studierenden aus Nicht-EU-Staaten liegt jedoch unter dem europäischen Durchschnitt. Eine Anmerkung an dieser Stelle zum Begriff globaler Süden. Die Journalistin Soja Smith hat ihn in einem aktuellen Bericht als Regionen der manifestierten Ungleichheit bezeichnet. Der Link dazu findet sich im Text. Nicht nur zwischen den Geschlechtern, Disziplinen und Weltregionen besteht Ungleichheit. In Österreich haben Studierende aus dem sogenannten globalen Süden mit vielen Problemen zu kämpfen. Im aktuellen Papier der Arbeitsgruppe Runder Tisch Hochschulbildung global steht Folgendes dazu. Internationale Studierende aus Nicht-EU-Ländern, die im öffentlichen Hochschulsektor studieren, finanzieren sich ihr Studium meist selbst. Sie leben größtenteils in prekären sozioökonomischen Verhältnissen, was ihren Studienerfolg tendenziell stark beeinträchtigt. Die aktuelle Krise und die hohe Inflation verstärken diesen Umstand zusätzlich. 47% der Studierenden aus Nicht-EU-Staaten leben in finanzieller Notsituation mit einem geringeren monatlichen Budget als EU-Studierende. Sie haben die niedrigste Quote an studienadäquater Beschäftigung über alle Gruppen hinweg und berichten am häufigsten über Schwierigkeiten bei der Kombination von Arbeit und Studium. Bei den Studierenden aus Nicht-EU-Ländern stieg die Abbrecherquote im 8. Semester auf über 50%. Zusätzlich gibt es hemmende Einflüsse, die sich auf der persönlichen Ebene auswirken, wie etwa Diskriminierung, Marginalisierung und Ablehnung sowie soziale Isolation und Einsamkeit. Aber auch Kriege und Konflikte in den Herkunftsländern machen den Kontakt, die Kommunikation und die Solidarität unter Studierenden aus diesen Ländern ebenfalls schwierig. Das zieht weite Kreise über die Herkunftsländer hinaus. Diese Tatsache stammt aus den Rückmeldungen der Stipendiatinnen, die im Zuge der Kontakte für die Welt im Ohr-Interviews rückgemeldet wurden. Nicht zuletzt, so weiter im Papier, runder Tisch, Hochschulbildung global, sind es aber auch strukturelle Hürden, die häufig einen negativen Einfluss auf den Studienfortgang ausüben. Dazu gehören Probleme, die mit den Hochschulen selbst zu tun haben, wie etwa Schwierigkeiten hinsichtlich der Anerkennung von Abschlüssen, aber auch solche, die außerhalb des Kompetenzbereichs der Hochschulen liegen, wie etwa Probleme mit dem Aufenthaltstitel. Letzteres wird zusammen mit einer fehlenden Willkommenskultur quer durch alle Hochschulsektoren als Hauptproblem identifiziert. Das gesamte Papier Internationale Studierende als ein wesentlicher Internationalisierungsfaktor mit Vorschlägen zur Verbesserung von Rahmenbedingungen wurde 2023 von einer Arbeitsgruppe des Runden Tisches Hochschulbildung global erstellt. Der Link ist im Text. Studierende und Forscherinnen, besonders aus Ländern des sogenannten globalen Südens, investieren und riskieren sehr viel, um ihre akademische Karriere außerhalb ihrer Heimat voranzutreiben. Das akademische Programm APEAR, Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, gefördert aus Mitteln der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und im ÖAD umgesetzt, fördert seit vielen Jahren Kooperationen zwischen Österreich und Ländern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Im Programm gibt es eine eigene Gender-Strategie, die explizit Frauen in den akademischen Kooperationen stärkt. Eine seit vielen Jahren bestehende akademische Kooperation zwischen Österreich und Ostafrika beispielsweise hatte die Professionalisierung der Sozialarbeit an ostafrikanischen Universitäten zum Ziel. Die Forschungsergebnisse sind in die universitäre Curriculumsentwicklung und in Publikationen mit eingeflossen, sowie auch in politische Entscheidungen. Welt im Ohr hat einige Sendungen zum Thema soziale Arbeit in Ostafrika gestaltet. Links zum Nachhören sind im Text. Die soziale Arbeit wurde in Ruanda erst nach dem Genozid eingeführt, mit dem Ziel, überlebende und traumatisierte Menschen professionell zu unterstützen. Zur Entwicklung der akademischen Disziplin hat unter anderem auch das APEAR-Projekt Prosovo unter Beteiligung von ostafrikanischen Universitäten und der FH Kärnten beigetragen. Zwei Akademikerinnen aus Uganda und Tansania haben in diesem Rahmen mit Österreich kooperiert und teilen hier einige Eindrücke.
Die Bevölkerung wächst stetig. Bald 8 Milliarden haben das Recht auf ein gutes Leben. 10% besitzen fast die Hälfte des globalen Vermögens. Eine Mehrheit lebt unter der Armutsgrenze. Die Corona-Krise hat ungleiche Verteilung besonders sichtbar gemacht. Die Pandemie kennt auch keinen Lockdown der weltweiten Konflikte und die Klimapolitik wurde deutlich gedämpft. Konzepte der fairen Umverteilung werden wieder aktueller diskutiert. Menschen, die von Entwicklung zurückgelassen werden, kämpfen mit vielen Ungleichheiten. Soziale Gerechtigkeit wird global auf eine faire und gerechte Verteilung von lebensnotwendigen Gütern als eine der Lösungen für soziale Konflikte angesehen. Das Wissen um sich überschneidende Ungleichheiten von Menschen, die von Entwicklung zurückgelassen werden, allein ist aber unzureichend. Was und welches Wissen braucht es, um soziale Gerechtigkeit über soziale Arbeit in Wissenschaft, Politik und Praxis zu verankern? Das wissen die Projektpartnerinnen aus Uganda, Tansania und Österreich, die in dieser Welt im Ohrsendung darüber sprechen.
Dr. Dynastic Quikirize from the Makerere University in Uganda.
Yes.
Doktorin Genestic Twikirise war neben 6 weiteren Partnern und Partnerinnen die regionale Koordinatorin für Prosovo in Ostafrika. Frau Twikirise lehrt am Institut für Soziale Arbeit und Sozialmanagement. Sie war Vizepräsidentin der Vereinigung der Schulen für Soziale Arbeit in Afrika und Vorstandsmitglied der Internationalen Vereinigung der Schulen für Sozialarbeit. Ihre Forschungsgebiete und Publikationen sind über Sozialarbeit in Afrika, Indigenisierung der Sozialarbeit, Geschlecht sowie Kinderrechte. Genestic Twikirise hat mit mir über die Bedeutung der sozialen Arbeit für soziale Gerechtigkeit und für nachhaltige Entwicklung gesprochen. Am Internationalen Tag der sozialen Arbeit sind Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen mit einem Slogan auf die Straße Kampalas gegangen. Dieser lautete: Sozialarbeiterinnen haben Potenziale, sozialen Wandel und soziale Gerechtigkeit für die Entwicklung in Ländern Afrikas zu fördern. Nutzt unsere Potenziale. Wer soll die Potenziale von Sozialarbeiterinnen nutzen?
Make use of you.
That's a very intriguing question and it's a nice one to begin with. Yes, I remember the slogan. And I remember that specifically, I think it was in one of the conferences in Kampala in 2014, you know, where we marched on the streets with banners and stuff like that. And, you know, the slogan.
Ja, ich erinnere mich sehr gut. Dieser Marsch am Welttag der Sozialarbeit und die Forderungen waren getrieben vom Wunsch, das Ansehen der Sozialarbeit in Ostafrika zu verändern. Das war 2014 auf den Straßen Kampalas in Uganda nach mehreren Konferenzen im Rahmen des Projekts. Zahlreiche Herausforderungen, die im Bereich der sozialen Arbeit schon früher diskutiert wurden, waren auch ausschlaggebend, mit dem Kosovo-Projekt zu beginnen. Aus der Kolonialgeschichte einiger Länder Ostafrikas und ihre Folgeerscheinungen wurde eine neoliberale und neokapitalistische Richtung eingeschlagen. Die Regierungen hatten sich unter anderem in den Bereichen Gesundheit und Bildung für Privatisierungen als die richtige Entwicklung entschieden. Im Rahmen sogenannter Strukturanpassungsprogramme von supranationalen Organisationen wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds wurde die politische und wirtschaftliche Ordnung maßgeblich bestimmt. Diese Richtung bedeutete aber das Aus für soziale Dienste. Armutsreduktion und die Unterstützung von Benachteiligten wurde als konsumptionistisch bewertet und somit weitgehend unterbunden. Im Prozess von Privatisierung und Einsparungen im Gesundheits- und Bildungsbereich wurden die Wichtigkeit der Sozialarbeit in Bezug auf Armutsminderung und somit Entwicklung in diesen Ländern weit in den Hintergrund gedrängt. Und ab dieser Zeit ist Armut, häusliche Gewalt und die Zahl der Straßenkinder, Gewalt gegen Mädchen und Frauen, Konflikte und damit auch psychische Erkrankungen angestiegen. Das alles kann weder mit wissenschaftlich belegten Zahlen und auch nicht mit wirtschaftlichen Maßnahmen verbessert werden. Aber wir sind im Rahmen unserer sozialarbeiterischen Tätigkeit bei den Menschen, bei den Communities. Wir arbeiten mit Graswurzelbewegungen, also den Initiativen, die aus der Bevölkerung entstehen. Und wir wissen, wer zurückgelassen wird, um hier auch den Slogan der nachhaltigen Entwicklungsziele zu bemühen, der auch in unserem Sinne ist und der heißt, niemanden zurücklassen. Und wir wissen, wie wir Menschen motivieren können, mitzumachen, um positive Entwicklungen zu erwirken und sie nicht nur passive Empfänger von Hilfsgeldern sind. Also ja, das war die Erklärung des Slogans beim Marsch am Internationalen Tag der sozialen Arbeit.
So who should make use of us? Yes, first and foremost, those that are responsible for making decisions, those that are responsible for making programs, allocating resources, they should make use of social workers, inform policies, inform programming, inform delivery of services, ensure that those services are reaching the people that need them most at the grassroots.
Just a question on that. After 10 years, can you say that there is a change on policy level?
Welche Veränderungen sehen Sie nach 10 Jahren Arbeit im EPIR-Projekt für professionelle soziale Arbeit in Ostafrika? Können Sie sagen, dass es hier zu einem Umdenken gekommen ist? Ist die Sozialarbeit mehr in Entscheidungen über Entwicklungen in den jeweiligen Ländern gefragt und jetzt mehr eingebunden?
For a better future for the countries.
Yes, I could actually say yes, you know, it takes time and ongoing, but I could say that we are seeing baby, you know, and which indicates that somebody is listening. If I could use the example of my country, Uganda.
Ja, ganz allgemein kann ich sagen, ja. Es braucht Zeit, aber wir sehen auf unterschiedlichen Ebenen Veränderungen, die zeigen, dass jemand zuhört. Wenn ich das Beispiel meines Landes Uganda hernehme, als eine direkte Auswirkung unserer Vorarbeit aus dem Projekt Prosovo, sehen wir ein zunehmendes Engagement zwischen sozialer Arbeit mit staatlichen Strukturen und Regierungsorganisationen. All die Dinge, die zuvor verloren waren. Man hat uns mehrmals zu Treffen eingeladen, die wichtige politische Pläne für beispielsweise das Kindeswohl betreffen. Ganz aktuell trifft das auf den 2020 in Kraft getretenen Nationalen Aktionsplan für das Wohl von Kindern. In diesem Aktionsplan sind explizit Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen als wichtige Interessensgruppe erwähnt. Und etwas ganz Besonderes ist noch aus unserer Vorarbeit im Prosovo-Projekt entstanden, nämlich dass Regierungen wieder Positionen im sozialen Bereich in Ministerien von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen besetzen. Und nicht von irgendwem, der oder die keine Ahnung davon hat. Insbesondere hier auch im Bereich des Kindeswohls. Auch unsere Partner und Partnerinnen in Tansania haben es geschafft, die Anerkennung der Regierung dahingehend zu nutzen, dass diese soziale Arbeit besonders anerkennt und fördert. Und nicht zuletzt haben wir die Aufmerksamkeit von Entwicklungsorganisationen. Sie fördern die soziale Arbeit auf unterschiedlichste Weise. Wie beispielsweise mit technischem Equipment oder auch mit Expertise im Bereich des Fundraisings und auch in der Sichtbarkeit. Insgesamt stärken also unterschiedliche Akteurinnen die internationale soziale Arbeit nachhaltig und soziale Dienste treten wieder in den Vordergrund für die Menschen.
So that together there can be strengthening of the social service workforce.
Im Rahmen von Prosovo wurde das East Africa Center for Research and Innovation in Social Work, CRISOVO, gegründet. Anfang diesen Jahres konnte CRISOVO einen großen Erfolg verbuchen. Drei Mitgliedsorganisationen erhielten vom norwegischen Program for Capacity Development in Higher Education and Research for Development, NORHED, eine Förderung für ein 6-Jahres-Projekt, das auf die erreichten Erfolge von Prosovo aufbaut. Dieses neue Projekt zielt auf Sozialarbeitsausbildung und auf die konsequente Weiterführung der Indigenisierung sozialer Arbeit ab. Das Projekt verfolgt eine inklusive Entwicklung durch 3 zentrale Aktivitäten: der Förderung von vulnerablen und benachteiligten Studierenden der afrikanischen Partnerhochschulen, dem Aufbau von Innovationszentren, Social Community Labs, in abgelegenen ländlichen Gebieten und in städtischen Slums, um gemeinwesenbasierte Forschung für einen Dialog zwischen Hochschulen und Communities. Um hier eine gemeinwesenbasierte Forschung und einen Dialog zwischen Hochschulen und Communities zu festigen. Weiters soll eine Forschungsagenda zu sozialer Gerechtigkeit und Inklusion an den beteiligten Hochschulen etabliert werden. CRISOVO-Koordinatorin Genestic Twikirise von der Makerere-Universität in Kampala ist zuversichtlich, dass die gesamte ostafrikanische Region von den Ergebnissen profitieren wird. Lea Moisango lehrt unter anderem am Institut für Sozialarbeit in Tansania. In ihrer Doktorarbeit forscht sie zum Thema Alltagserfahrungen in von Kindern geführten Haushalten in Tansania.
Thank you so much for your precious time. You were a few weeks ago here in Vienna, Austria, and then now, where are you?
Yes, I was in Austria from 2016 up to December 2020, when I just came.
Lea Moisango war von 2016 bis 2020 in Wien in Österreich, hat hier ihren PhD gemacht am Institut für internationale Entwicklung und hat im Rahmen von APEAR, dem österreichischen Hochschulkooperationsprogramm, zum Thema Social Work, soziale Arbeit, auch mit anderen Partnerinnen zusammengearbeitet. Und jetzt einige Fragen an Sie. Lea Moisango ist aus Tansania. Warum sie diese Themen, diese Arbeit wählt? Und sie sagte, sie ist von Beruf Sozialarbeiterin und daher interessieren sie einige dieser Themen. On Social Work. First, the question: What is your interest researching about children exactly?
Teaching social works at one of the institution, which is called Institute of Social Work in Tanzania. It's almost like I'm surrounded with social work everywhere. I've been working with children in many areas, and now my research interest is in children. And I'm looking exactly in the life experiences of children living in child-headed households in Tanzania and the case study of Sukumaland.
Lea lehrt unter anderem am Institut für Sozialarbeit in Tansania. In ihrer Doktorarbeit forscht sie zum Thema Alltagserfahrungen in von Kindern geführten Haushalten in Tansania. Kinderhaushalte entstanden unter anderem mit dem Auftreten von HIV zu einer Zeit, als viele ihre Eltern verloren. Waisenkinder mussten auf sich und ihre Geschwister aufpassen. Aber auch Kinder, deren Angehörige Albinos sind, leben in Kinderhäusern und arbeiten, um sich und ihre Familien zu erhalten. Da Albinos in vielen Regionen Afrikas verfolgt oder schlimmer noch aufgrund von Aberglauben ermordet werden. Aber auch Kinder, die migrieren, leben in Kinderhäusern. Studien in Tansania konzentrieren sich auf AIDS-Waisen. Leas Forschung geht über diese Studien hinaus. Sie schaut sich auch Faktoren an, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Kinder ihr Leben selbstständig meistern müssen, und sieht sich auch an, wie gut es ihnen gelingt, ihren Alltag zu meistern.
In my study, I found like there are many other factors which were contributing to this particular issue.
The second question, with the focus on this vulnerable group of children, how are they doing? Are you still going to see them as a social worker?
One of the reasons I decided to undertake this research is to contribute to knowledge of understanding the reality of children's life in our societies.
Yalia Moesongo erklärt, dass sie in Bezug auf das Thema Kinder und das Kindeswohl und Waisenkinder bzw. Kinder, die alleine auf sich gestellt leben, dass eine Realität im Sukuma-Land, einer Region in Tansania, stark ist. Kinderrechte sind hier ein sehr wichtiges Thema auch für sie, beziehungsweise auch die Institutionalisierung der Kinderrechte und aber auch Kinderarbeit und wie diese Konzepte in unterschiedlichen Settings unterschiedlich verstanden werden. Das heißt, für sie ist es auch wichtig zu verstehen, wie die eigene oder ihre eigenen Communities, ihre eigene Gesellschaft funktioniert, um anschließend ihr Wissen auch in der Lehre, in der Wissenschaft und in der Praxis mit anderen teilen zu können, um die Situation der Kinder zu verbessern.
So I just need to understand a lot of things, trying to work on this existing reality or problem in this area.
What did you learn in this time in Austria within this peer cooperation?
Having a chance of being in Austria as a social worker, it was my also moment to meet other people from different background, which also I have learned a lot about their life, knowing other societies.
Lea hat diese Aufenthalt und auch diese Zusammenarbeit im EPIR-Projekt insofern bereichert, als dass sie einerseits gesehen hat und auch gelernt hat, mit vielen unterschiedlichen Realitäten hier zusammenzukommen, von unterschiedlichen Wissen auch zu lernen und dieses unterschiedliche Wissen und Lernen nicht so sehr einander gegenüberzustellen oder erklären zu müssen oder sich auch aussuchen müssen, was besser oder schlechter ist, sondern es ist eine Bereicherung im Lernen, in der Erfahrung als Sozialarbeiterin und auch die Konzepte westlicher Ideen von Sozialarbeit sind sozusagen eine Bereicherung oder auch wichtig zu kennen und zu verstehen, um, wenn man zurückkommt, im eigenen Kontext lebt, auch hier unterschiedlichstes Wissen für unterschiedliche Personen anwenden können.
Making a priority in designing what is important for their lives rather than just copying, pasting some models or some theories.
I'd like to thank you very much again. All the best for your work and, of course, all the best for the children.
Thank you so much for giving me this platform. I'd like to thank you, but also I'd like to thank you, Kosovo and the APIA and the OID in general, who made it possible for me to be in Wien and to study. But also I'm thankful to my supervisor, who is still working with me. I'm looking forward to meet you.
Goodbye to Tanzania.
Thank you, Maya. Goodbye.
Wir bleiben in Ostafrika und lassen zwei weitere Forscherinnen zu Wort kommen. Sie haben im Rahmen des akademischen Programms EPIR mit Österreich zu einem nicht minder spannenden Thema, nämlich smarte Abfallwirtschaft, beigetragen. Abfall wie Fäkalschlamm und Hausmüll soll in vielen Gebieten Ugandas ausgebaut und besser genutzt werden. Oft werden diese beiden Abfallkategorien getrennt organisiert und mit zu wenig Ressourcen, zu wenig politischem Willen und zu wenig Finanzmitteln durchgeführt. Es gibt aber viele Möglichkeiten für die Schaffung von Wertschöpfungsketten und dadurch auch eine nachhaltige sowie wirtschaftliche Nutzung von Materialien, Mikronährstoffen und Energie, die in festen Abfällen und Fäkalschlamm enthalten sind, insbesondere wenn man diese beiden zusammen nutzt. Ein multidisziplinäres Projektteam aus Österreich und Uganda wird Konzepte der Kreislaufwirtschaft erforschen, verschiedene Techniken zur Verwendung und Verwertung von getrocknetem Fäkalschlamm testen, zum Beispiel die Mitverbrennung und Mitkompostierung, und die Plastikabfallbewirtschaftung ins Visier nehmen. Mit dem Projekt Clean and Prosperous Uganda, Fecal Sludge and Salt Waste Management for Improved Livelihoods, ein Projekt von der PIA, das österreichische akademische Programm der OEZA, in Kooperation mit der TU Wien, soll untersucht werden, wie Fäkalschlamm und Hausmüll im städtischen Umfeld, insbesondere auch in großen Flüchtlingssiedlungen und in Uganda im Allgemeinen, am besten optimiert und integriert eingesetzt werden können. So die Erklärung zum Projekt. Ich habe die Projektpartner und Partnerinnen aus Uganda in Wien getroffen und mit ihnen über die Umsetzung des Projekts gesprochen. Sie haben in Wien ihre Kolleginnen und Kollegen der TU Wien getroffen, um die nächsten gemeinsamen Arbeitsschritte zu koordinieren. Jenaina ist Agronomin und lehrt und forscht an der Makerere-Universität in Kampala, der Hauptstadt Ugandas. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem das ökologische Management von Schädlingen mit Hilfe natürlicher Raubtiere. Das erfordert eine Erweiterung der traditionellen Definitionen natürlicher Ressourcen in der Landwirtschaft. Jenaina koordinierte in der Vergangenheit an ihrer Universität auch das CAPNEX-Projekt, ebenfalls im Rahmen von EPIR, mit Fokus auf Boden- und Wasserschutz sowie Düngemittelmanagement. Welt im Ohr hat über dieses spannende Projekt bereits berichtet. Im aktuellen Projekt Clean and Prosperous Uganda geht es um Abfallmanagement, zum Beispiel die Fäkalschlammverwertung, aber auch anderem Abfall, der sowohl in den Flüchtlingssiedlungen gesammelt wird als auch darüber hinaus. In Uganda wird Abfall nicht richtig entsorgt. Vieles landet auf den Feldern und stellt daher auch gesundheitliche und ökologische Risiken dar. Aber Fäkalschlamm und Hausmüll von Haushalten oder Supermärkten zum Beispiel können eine wichtige Ressource sein. Unser Ziel ist es, auf verschiedenen Ebenen das Abfallmanagement zu verbessern. Und es gibt viele Möglichkeiten, unterschiedliche Materialien, Mikronährstoffe und daraus auch Energie zu nutzen. All das ist in festen Abfällen und Fäkalschlamm enthalten, vor allem wenn sie zusammen betrachtet werden. Das Projektteam erforscht Konzepte der Kreislaufwirtschaft, unterschiedliche Techniken zur Nutzung von getrocknetem Fäkalschlamm, und auch wie intelligent genutztes Abfallmanagement soziale und wirtschaftliche Alternativen eröffnet und wie das alles auf regionale Gemeinschaften einfließt. Die Nutzung von Fäkalschlamm ist noch nicht genügend erforscht in Uganda und nicht genügend genutzt. Zu Unrecht, denn es bietet viele Chancen. Eine davon ist beispielsweise, Fäkalschlamm richtig zu entsorgen, besonders an Orten und Stellen, wo das sonst nicht einfach möglich ist, wie in den großen Flüchtlingscamps im Nordwesten Ugandas. Deshalb arbeiten wir auch mit dem ugandischen Roten Kreuz zusammen.
Das Sammeln von Fäkalschlamm, das es bereits dort gibt, werden wir gemeinsam verbessern und in weiterer Folge daraus landwirtschaftliche Produkte erzeugen. Die lokale Bevölkerung soll auch eingebunden werden in die Produktion und die Verteilung, um ihre Einkommen zu verbessern. In diesem Projekt fließen unterschiedliche Expertisen ein und wir wollen nicht zuletzt dieses vielfältige, disziplinübergreifende und auch zusammenhängende Wissen Menschen an Universitäten, an Studierenden, auch an Verantwortlichen von Institutionen und Gemeinden in der Politik, die mit Abfallversorgung und Verwertung zu tun haben, weitergeben. Und wie bereits erwähnt, auch der lokalen Bevölkerung. Herausforderungen, die uns im Projekt begegnen könnten, beziehen sich auf die Covid-Pandemie. Wir mussten das Projekt bereits verschieben und ein weiterer Faktor sind unvorhergesehene Ereignisse wie aktuell der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Das hat unterschiedliche Auswirkungen, zum Beispiel die Teuerung. Das könnte auch unser Projekt betreffen. Alice Turinawe ist vom Department für Agrarwirtschaft und Ökonomie von nachhaltigen Ressourcen an der Makerere-Universität in Kampala. Meine Aufgabe im Projekt mit meinem Team, es sind zwei Studierende eingebunden, ist es herauszufinden, wie die Wertkette von den Abfallprodukten letztendlich aussieht. Also alle Schritte der Produktion wie auch Logistik bis hin zum Vertrieb und zur Vermarktung und darüber hinaus. Wir schauen uns an, wie wir Produkte, die vom Abfall wie Fäkalschlamm und Hausmüll erzeugt werden, tatsächlich auch Verwendung finden. In Uganda und ich denke in Afrika gesamt ist Abfalltrennung aus diesen Stoffen noch nicht üblich und auch wenig bekannt. Daher ist meine Rolle auch zu schauen, wie Menschen so etwas Neues annehmen und auch wahrnehmen. Natürlich auch, ob Menschen bereit sind, für diese Produkte zu zahlen, denn sie werden nicht immer umsonst sein. Weiter sehen wir uns auch an, welche Auswirkungen oder überhaupt Wirkungen diese Produkte auf die Landwirtschaft haben im Vergleich zur Nutzung herkömmlicher bzw. auch chemischer Düngemittel. Wir arbeiten hier mit den Agronomen zusammen. Wir schauen auch, wie sich durch den Einsatz in der Landwirtschaft aus den Produkten dieser Abfallstoffe auch das Einkommen der Menschen, die es nutzen, verändert bzw. verbessert. Und auch Auswirkungen auf die Umwelt. Wir machen also eine Analyse für all diese unterschiedlichen Bereiche, um die positiven Auswirkungen der Nährstoffe aus dem Abfall festzustellen. Diese analytische Arbeit und Dokumentation wird sowohl auf Politikebene, das wurde vorher schon gesagt, bis hin zu den Haushalten und natürlich auch für wissenschaftliche Zwecke weiter zugänglich sein. Es gibt unterschiedliche Aktivitäten im Projekt, das ist eine davon, wie auch Bewusstseinsarbeit oder Bewusstseinsbildung. Das aktuelle Papier vom Runden Tisch Hochschulkooperation global bleibt mit starken Argumenten dafür, dass internationale Studierende für Österreich unverzichtbar sind. Beispielsweise, weil die Förderung internationaler Studierender aus dem globalen Süden im Kontext der SDGs und der Third Mission der sozialen Verantwortlichkeit von Hochschulen einen hohen Stellenwert hat. Der gezielte Einsatz und Transfer von akademischem Wissen zur Lösung verschiedener und globaler gesellschaftlicher Herausforderungen erfordert unterschiedliche Blickwinkel und Expertisen.
Darüber hinaus stellt eine ausgewogene Diversität für alle, auch für österreichische und EU-Studierende, eine Horizonterweiterung dar. Die aktuellen und zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen machen eine weltweite Kommunikations- und Aktionskultur dringend erforderlich. Kollaborationen zwischen Studierenden, Lehrenden und Forschenden unterschiedlicher Herkunft und Erfahrungshorizonte sind deshalb von zentraler Bedeutung. Internationale Studierende aus dem sogenannten globalen Süden und Geflüchtete bringen Motivation, Resilienz, ein hohes Engagement, Sozialkompetenzen. Sie sind international orientiert und haben vielfach Arbeits- und/oder Studienerfahrungen. Sie sind, so weiter im Papier vom Runden Tisch, unabdingbar als Ausweis für die Wettbewerbsfähigkeit und Reputation des Wissenschaftsstandortes Österreich sowie als Garant für Know-how und Cultural Transfer. Für die Wirtschaft potenzielle Arbeitskräfte, die durch ihre interkulturellen und sprachlichen Kompetenzen auch die Internationalisierung der österreichischen Wirtschaft vorantreiben. Gehen Sie nach dem Studium in Ihre Heimat zurück, bleiben Sie in der Regel Österreich verbunden und sind für Expertinnen vor Ort oft gute und wichtige Kooperationspartner und Partnerinnen. Die Langfassung des Papiers vom Runden Tisch Hochschulbildung global mit den empfohlenen und notwendigen Handlungsoptionen ist als Link im Text zu finden. Welt im Ohr ist Radio und Podcast. Jeder erste und dritte ungerade Freitag senden wir auf Ö1 Campus Radio, das Experimentalradio von Ö1 von 20 bis 21 Uhr. Und als Podcast ist Welt im Ohr in allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Ich bedanke mich sehr herzlich an dieser Stelle und verabschiede mich. Mein Name ist Mayada Hadaya.
Deveria ter dito na hora quanto você vale, quanto você pesa, tua pouca idade, teu peito pequeno pra tanta vontade. Como numa cabecinha assim pode nascer tanto cabelo, como num coraçãozinho pode ter tanto segredo. Eu desprezo teu desprezo, te quero tanto, toda pra mim. Isso que não é amor, não é raiva, é como a fome de um doce, que só mais doce seria se torrão de açúcar fosse. Isso animal e virulento, como um trem que em movimento apitou quando te vi, um apito grave fumareiro. Quanto você vale, quanto você pesa, tua pouca idade, teu peito pequeno pra tanta vontade.